Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Wenn ihr heute den Kopf in die Ostsee steckt, werdet ihr nicht viel merken. Das Problem liegt nämlich viel tiefer. Alte Munition auf dem Boden, kaum Fische im Wasser und viel zu warm. In Litauen treffen sich deshalb die Staaten, die an die Ostsee grenzen, um darüber zu sprechen, wie es besser wird. Das tun wir auch. Darüber sprechen, wie es besser werden kann, mit Oliver Zielinski, dem Direktor des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung in Warnemünde.
Sie hat Fieber in dem Sinne, sie hat zu viel Nährstoffe, zu viel Algen und sie hat Atemnot in der Tiefe. Und plus die Munition, die Sie genannt haben, und noch so ein paar andere Probleme. Und diese Dinge müssen wir angehen. Vor allen Dingen müssen wir eben an die Nährstoffe ran.
Außerdem schauen wir nach Spanien und die USA. Einmal Haushaltsstreit und einmal Regierungskrise.
Diese Fitness, die das Treppenlaufen einem schenkt. Und das ist, weil es kurz und intensiv ist, ist es für jeden machbar. Die Treppen sind überall verfügbar.
50 Stufen pro Tag sollten es dann schon sein. Wer täglich Treppen steigt, senkt sein Risiko für Herz-Kreislauf-Probleme. Auch hier gibt es eine neue Studie, die wir uns genauer anschauen an diesem 29. September. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
SOS wird abgesetzt aus der Ostsee. Ja, natürlich ist es schön dort an der Ostsee. Lübecker Bucht, Warnemünde, Usedom. Fragt man die Ostsee, würde sie aber den Kopf schütteln. Ökologisch gesehen geht es der Ostsee nämlich schlecht. Sie gilt als überfischt, es gibt zu wenig Sauerstoff und auf dem Grund liegen zigtausend Tonnen nicht explodierter Munition herum. In Litauen treffen sich deshalb ab heute Ministerinnen und Minister aus den 8 Ostseestaaten, um über den Zustand der Ostsee zu sprechen. Warum sich der Zustand der Ostsee in den vergangenen Jahren aber deutlich verschlechtert hat, das weiß Oliver Zielinski. Er ist Direktor am Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Warnemünde. Herr Zielinski, das mit der Munition auf dem Boden ist ein Riesenproblem. Ich habe gelesen, etwa 300.000 Tonnen an Munition sollen da sein.
Richtig, 300.000 Tonnen Munition allein in der Ostsee. In der Nordsee ist es noch mehr. Und die verrottet natürlich jetzt Stück für Stück. Es ist ja salzig im Meer, das frisst an den Gehäusen der Munition. Und in der Munition, das ist ja nicht nur Metall, da sind eben auch TNT als Sprengstoff drin. Das ist giftig, das geht in die Umwelt und wird dann natürlich auch von den Organismen in dem Umfeld aufgenommen. Das heißt, es ist in dem Sinne auch eine tickende Zeitbombe, weil es wurde nach dem Krieg reingeworfen und jetzt wird es Stück für Stück aufgelöst.
Sprich, es muss dringend raus?
Es muss raus. Und wir wissen nicht genau wann, aber eigentlich ist jeder Tag der richtige. Weiter warten macht keinen Sinn.
Jetzt lesen wir und bekommen in diesem Sommer ganz stark von den warmen Temperaturen im Mittelmeer mit. Und aufgrund der Klimakrise. Inwieweit ist denn die Ostsee von der Klimakrise betroffen?
Ganz genau so. Und tatsächlich, die Ostsee erwärmt sich 3-mal schneller als das globale Mittel, also als der globale Ozean. Das liegt daran, weil die Ostsee so flach ist und dann natürlich die Wärme sich da mehr staut und die Ostsee auch weit in den Norden geht, Richtung Arktis. Das heißt, da die Arktis erwärmt sich ja auch schneller als das Weltmittel. Mhm. Und diese Hitzewellen, die Sie da ansprechen, die hatten wir ganz genauso auch in der Ostsee. Also wir hatten ja im Juni, Juli diese Hitzewellen bei England in der Nordsee, aber in der Ostsee war es genauso heiß und deutlich eben über den Normalwerten da.
Wozu führt dann diese Hitze im Meer?
Die Oberfläche des Wassers wird sehr warm. Das ist natürlich ein Umfeld, in dem zum Beispiel Algen besser wachsen können oder Bakterien sich besser vermehren können. Gleichzeitig ist dieses warme Wasser keine Lebensumgebung für Fische, die in der Regel das Wasser kühler brauchen. Die gehen dann in tiefere Gewässer. Im tieferen Wasser ist es aber teilweise in der Ostsee so, dass da zu wenig Sauerstoff ist. Also der Sauerstoff ist weggezehrt, dadurch, dass da viel organisches Material runterfällt, also so Algenblüten runterfallen, die dann zersetzt werden. Und für die Fische ist das natürlich eine Falle. Oben ist es zu warm und unten ist keine Luft zum Atmen.
Was leben denn aktuell für Fische noch in der Ostsee und wie groß ist das Problem mit der Fischerei dort?
Also es sind alle gängigen Fischsorten immer noch da. Es ist auch noch Dorsch da, auch wenn deutlich weniger. Es ist noch Hering da und Scholle, wenn sie auch alle viel kleiner sind, als sie früher waren. Also man da auf die Fischerei schaut. Es verschiebt sich aber auch, denn also Dorsch und Hering werden ja kaum noch gefangen. Auch die Fangquoten sind so runter, dass da kaum noch wirklich etwas rausgeholt wird. Und jetzt verschiebt sich das Nahrungsnetz. Das heißt, wir sehen auch mehr Stichlinge im Wasser oder Quallen. Also die Natur sucht sich dann andere Wege, kleinere, andere Fische springen in diese Nische rein, die vorher die großen Fische genommen haben. Und insofern ist es halt teilweise weniger Fisch, aber teilweise eben auch anderer Fisch, der aber kommerziell nicht so den Wert hat. Also auf unserem Teller haben wir meist keinen Stichling.
Jetzt nehmen wir mal die Fahnen und die Flaggen, die wir sonst immer sehen an Stränden. Wenn es bedenklich ist, ins Wasser zu gehen, dann ist die rote Fahne draußen, wenn es einigermaßen okay ist, dann die grüne. Welche Fahne würden Sie denn jetzt hissen, wenn es um den Zustand der Ostsee geht?
Das ist natürlich eine gute Frage, aber ich würde schon sagen, es wird Zeit, dass wir handeln. Ich würde eine rote Flagge hissen, und zwar deshalb, weil wir zwar die Ostsee als touristisches Gewässer, als Badegewässer nutzen können. Es ist ein wunderschönes Gewässer, aber natürlich geht es der Ostsee im Inneren nicht gut. Also sie hat einfach zu viel Hitze, sie hat Fieber in dem Sinne, sie hat zu viel Nährstoffe, zu viel Algen und sie hat Atemnot in der Tiefe. Und plus die Munition, die Sie genannt haben, und noch so ein paar andere Probleme. Und diese Dinge müssen wir angehen. Vor allen Dingen müssen wir eben an die Nährstoffe ran. Wir tragen einfach zu viele Nährstoffe in die Ostsee ein. Und da die Ostsee ja nur einen ganz kleinen Austausch mit der Nordsee hat, bleibt das Wasser im Schnitt 30 Jahre in der Ostsee. Das heißt, die Nährstoffe, die wir heute reinkippen, zirkulieren dort über Jahrzehnte. Und wir müssen heute anfangen, im Prinzip die Fracht zu verringern, damit wir dann in Jahrzehnten davon im Prinzip die positiven Effekte sehen. Die sehen wir übrigens heute schon. Ich will auch ein bisschen Hoffnung machen und nicht nur negative Szenarien. Wir haben in den 80er Jahren diese Problematik erkannt. Es ist ein Abkommen, HELCOM-Abkommen geschlossen worden. Die Nährstoffe sind reduziert worden. Das wirkt alles. Aber wir müssen uns halt mehr anstrengen.
Das sagt Oliver Zielinski zum Zustand der Ostsee. Er ist Direktor am Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Warnemünde und in Litauen. Da treffen sich ab heute Ministerinnen und Minister aus den 8 Ostseestaaten, um über den Zustand der Ostsee zu beraten. Danke fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir schauen nach Spanien. Spanien steckt nämlich nach der Wahl Ende Juli in einer ganz vertrackten Situation, einer Pattsituation. Keiner der beiden großen Blöcke hat da eine klare Mehrheit bekommen bei dieser Wahl. Weder die bis dahin regierenden Sozialdemokraten noch die konservative Opposition. Ja, beide bräuchten also, um regieren zu können, ungewohnte Verbündete, und zwar unter den kleinen Parteien. Es gibt immer noch keine neue Regierung. Heute hatte dann nochmal der konservative Oppositionschef die letzte Chance, sich vom Parlament zum Regierungschef wählen zu lassen, aber das hat nicht geklappt. Britta Wagner hat sich es genauer angeschaut für uns aus unserer Nachrichtenredaktion. Wie viel hatten gefehlt?
Immer noch einige Stimmen. Also Alberto Núñez Feijóo hätte die Mehrheit von 350 Stimmen bekommen müssen. Er bekam aber nur 172 Mal Ja und 177 Mal Nein. Dazu kommt dann noch eine Nullstimme. Das war ein bisschen verwirrend. Da hat ein Abgeordneter erst mit Ja gestimmt und dann gesagt, ach nee, ich meinte doch Nein. Das wurde dann als Nullstimme gewertet.
Okay, aber 173 statt 172, das hätte ja auch nicht geholfen, oder?
Nee, da hätten sich immer noch mindestens 2 weitere Personen umentscheiden müssen. Feijóos Problem bleibt, dass er zwar die 170 Stimmen von seiner eigenen Volkspartei PP und des ultrarechten Koalitionspartners Vox hinter sich hat. Und er hat auch noch 2 Stimmen von 2 kleinen Regionalparteien bekommen. Einmal von den Kanarischen Inseln und aus Navarra. Aber er hat eben keine weiteren Stimmen von weiteren Regionalparteien bekommen, auf die er gehofft hat.
Welche kämen denn da überhaupt in Frage?
Die aus Katalonien nicht, mit denen können die spanischen Konservativen gar nicht gut, wegen der katalanischen Unabhängigkeitsbestrebungen. Etwas realistischer wären vielleicht die Galizier oder auch eine der Parteien aus dem Baskenland. Im Baskenland gibt es zum Beispiel die baskisch-nationalistische Partei PNV. Die ist auch eher konservativ, also bei manchen Themen gar nicht so weit weg von Feijóos PP. Aber dass der mit der sehr rechten spanisch-nationalistischen Vox zusammenarbeitet, ist für die baskische Partei wie für andere Regionalparteien ein rotes Tuch. Das war schon bei der ersten Abstimmung vor 2 Tagen und es ist offenbar auch heute bei der zweiten Abstimmung so geblieben. Trotz 48 Stunden Bedenkzeit, die da gesetzlich vorgeschrieben waren. Die zweite Abstimmung hat das gleiche Ergebnis wie die erste vor 2 Tagen gebracht, eine Niederlage für Feijóo. Es wäre aber ehrlich gesagt auch sehr überraschend gewesen, wenn sich das tatsächlich geändert hätte.
Was ist er dann? Ein Optimist oder ein Träumer? Warum ist er überhaupt nochmal angetreten, wenn klar war, dass er nicht die Mehrheit kriegt?
Ja, er hat gesagt, dem Versuch sei es wert gewesen. Aber er hat wohl schon damit gerechnet, dass es auch im zweiten Anlauf nichts wird. Spanische Medien haben seine Auftritte während der Abstimmung auch schon als Wahlkampf beschrieben, nämlich gegen den noch geschäftsführenden Regierungschef Pedro Sánchez von der sozialdemokratischen PSOE. Der dürfte jetzt als nächster die Chance auf eine Regierungsbildung bekommen, sobald ihm der spanische König offiziell den Auftrag dazu erteilt, dann als Chef der Partei mit dem zweitbesten Wahlergebnis.
Schauen wir es uns doch mal an. Wie sind die Chancen von Sánchez?
Auch schwierig. Nur weil jetzt diese katalanischen Separatistenparteien gegen den konservativen Feijóo gestimmt haben, heißt das nicht, dass sie jetzt auch sofort für Sánchez stimmen wollen. Die haben zwei Forderungen, die für Sánchez schwierig sind. Erstens wollen sie eine Amnestie, dass die Separatisten, die 2017 versucht haben, die katalonische Unabhängigkeit durchzusetzen, dass die straflos davonkommen. Und zweitens wollen sie in Katalonien ein neues Unabhängigkeitsreferendum. Beides schwierig, da wird aber jetzt schon im Hintergrund verhandelt, wie viel Sánchez davon vielleicht akzeptiert oder ob die katalonischen Parteien trotzdem für Sánchez stimmen würden.
Kannst du uns sagen, wollen wir da mehr wissen?
Die spanischen Medien, die rechnen bis Ende Oktober tatsächlich mit Ergebnissen von diesen Verhandlungen. Falls es dann bis Ende November immer noch keine Regierung gibt, dann müsste im Januar neu gewählt werden. Problem ist aber, was passiert, wenn da wieder so ein Patt rauskommt bei den Stimmen? Vielleicht entscheiden sich die Wählerinnen und Wähler ja gar nicht um. Man darf also gespannt bleiben, was für eine Lösung Spanien da findet für dieses Problem. Zwei Politiklager jeweils ohne klare Mehrheit. Das ist ganz interessant, finde ich. Wir kennen das ja auch aus anderen Ländern, zum Beispiel in den USA oder auch in Deutschland, was vielleicht mit Deutschland nicht so ganz vergleichbar ist, dass dieses schöne deutsche Modell Große Koalition für Spanien doch eher undenkbar wäre.
Aber wir halten fest, Spanien steckt weiter in einer Pattsituation. Bei seiner Regierungsbildung heute, da ist der konservative Oppositionsführer Feijóo mit seiner letzten Chance nochmal angetreten. Er ist gescheitert, sich im Parlament zum Regierungschef wählen zu lassen. Das ist nicht geklappt. Warum und wie es weitergeht, Britta Wagner hat es uns gesagt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es geht so schnell, 3-4 Klicks und wir sind angemeldet im Fitnessstudio, Bankverbindung hinterlegt, aber der Traumkörper, den gibt's dann natürlich noch nicht. Da müssen wir schon ins Studio gehen. Aber anfangs motiviert merkt man dann doch schnell, ich habe keine Zeit, ich würde gerne, aber die Uni stresst oder die Arbeitsschule. Und dann hängt man da in seinem 2-Jahres-Vertrag im Fitnessstudio. Spiegel Online hat gerade über die Tricks berichtet, mit denen Fitnessstudios so arbeiten, um neue Kundinnen und Kunden zu bekommen. Und Deutschlandfunk Nova-Reporter Jan Dahlmann hat das aufmerksam gelesen, sich angeschaut und nochmal für uns herausgefiltert, worauf wir beim Vertrag achten müssen und wie man dann wieder rauskommt.
Trainiere jetzt 8 Wochen gratis oder train now, pay later. Mit solchen Angeboten sind wir natürlich schnell überzeugt. Es gibt eigentlich fast immer irgendein Special oder irgendein Rabatt von Fitnessstudios.
Nutzt noch bis Samstagabend unser 25 Euro Einstiegsangebot. Danach geht es ein bisschen höher vom Beitrag. Spar die halbe Aufnahmegebühr. Klick auf den Link hier unten und dann geht's los.
Und dann siehst du auch noch direkt, was du so alles sparst. Ach, 30 Euro Anmeldegebühr fallen dann auch noch weg? Naja, da müssen wir ja zuschlagen. Gut, sind 24 Monate Laufzeit, aber wir wollen ja jetzt eh regelmäßig ins Gym gehen. Solche Lockangebote sind ja auch völlig normal und erstmal nichts Schlimmes, gibt's überall. Aber gerade bei Fitnessstudios wird dann häufig doch mehr als die monatlichen 24,99 abgebucht, mit denen wir ja gerechnet haben. Dann kostet ein Fitnessstudio zwar vielleicht diese 24,99 im Monat, aber nur für die ersten 6 Monate, danach wird's teurer. Dazu eben diese langen Verträge von 1 bis 2 Jahren. Monatlich kündbar gibt's da selten. Und wenn, dann ist es deutlich teurer. Und dann gibt's von Studio zu Studio etliche unterschiedliche Gebühren. Eine Gesundheitsservicepauschale alle 6 Monate von 29,90 zum Beispiel. Dann noch vielleicht ein Handtuchservice, 39,90 pro Jahr. Und ja klar, die Mitgliedskarte und die Anmeldegebühr, die gibt's ja auch noch. Denn gerade in den AGB versteckt sich oft noch was.
Beispielsweise gibt es ganz oft entsprechende Servicepauschalen, die in einem regelmäßigen Rhythmus dann vom Verbraucher verlangt werden. Das können 3 Monate, 6 Monate sein. Das ist alles durchaus möglich und es fällt einem natürlich erst in den Fällen auf, in denen man wirklich dann in die AGBs und in den Vertrag selbst genau reinschaut. Denn viele Anbieter werben jetzt nicht sehr offensiv noch mit dieser extra Servicepauschale, die noch oben drauf kommt.
Das sagt Felix Wacker von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Das liegt auch daran, dass die Verträge und AGB häufig nicht besonders transparent sind. Da könnte man ja jetzt sagen, ja gut, ist ärgerlich. Aber manche Klauseln und Gebühren sind auch nicht immer zulässig.
Nicht jede vereinbarte Extragebühr ist wirksam zum Beispiel in den AGBs verankert. Da kann es durchaus immer noch mal der Fall sein, dass zum Beispiel eine Servicepauschale, die in den AGBs nur ganz, ganz dezent am Rand, vielleicht auch in relativ klein erwähnt wird, für den Verbraucher eine überraschende Klausel ist und somit gar nicht Anwendung finden darf in dem Fall.
Die meisten Gebühren sind aber eigentlich legitim, wenn auch nicht besonders transparent. Gerne hätte ich mit den Fitnessstudios darüber gesprochen, wieso sie die Gebühren und Pauschalen so vereinzelt abbuchen. Sie könnten ja auch einfach den Monatsbetrag so nennen, dass wirklich klar ist, was wir dann für das Studio bezahlen. Auf mehrere kurzfristige Anfragen hat sich aber nur FitX gemeldet. Die sagen, bei ihnen gibt's neben der Anmeldegebühr keine weiteren Gebühren oder Pauschalen. Aber nicht nur diese Extragebühren können Ärger machen. Es kann ja auch sein, dass wir uns in einem bestimmten Studio angemeldet haben, weil die einen Pool haben oder eine Sauna. Und dann ist genau der Bereich plötzlich immer gesperrt.
Wenn ich einen Vertrag habe, der einen ganz klaren Fokus oder ein Studio habe, was einen ganz klaren Fokus zum Beispiel auf die Sauna und das Saunaangebot setzt und die Verbraucher tendenziell diese Verträge zu einem großen Teil aufgrund eben dieses Angebotes abschließen, das dann aber wegfällt urplötzlich, dann bedeutet das in vielen Momenten für den Verbraucher natürlich eine außerordentliche Kündigungsmöglichkeit.
Also hier könnten wir dann zumindest wahrscheinlich kündigen, ist aber natürlich von Fall zu Fall anders. Bei den Extragebühren kommt es darauf an, wie versteckt diese Klausel war. Wenn das wirklich nur ganz klein in den AGB steht, dann könnten wir überlegen, mal mit der Verbraucherzentrale darüber zu sprechen. Denn vielleicht kommen wir so doch noch aus dem Vertrag raus oder müssen zumindest die Gebühr nicht bezahlen. Am Ende würde ich euch jetzt gerne den Tipp geben für das perfekte Fitnessstudio, aber...
Insgesamt kann man aber sagen, dass eigentlich bei allen Studios und bei allen Anbietern hier und da immer mal Probleme auftauchen und kein extremes Positivbeispiel dabei ist.
Also, ja klar, das nervt jetzt vielleicht, das will eigentlich niemand hören, aber dann hilft's wohl echt nur, gründlich den Vertrag und die AGB zu lesen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Ding steht eigentlich fast schon im Jahreskalender drin, wie Thanksgiving in den USA. Der Shutdown, alles dicht, der Haushalt, der wird blockiert, wahlweise von den Republikanern oder den Demokraten, ja, weil die nicht mit den Ausgaben einverstanden sind oder nur ein Zeichen setzen wollen. US-Präsident Joe Biden hat angekündigt, dass es jetzt wieder so weit sein könnte.
Now a small group of extreme House Republicans, they don't want to live up to that deal. And everyone in America could be faced with
Ja, nicht so ganz gut zu verstehen. Die Republikaner wollen es blockieren und die Amerikaner zahlen den Preis dafür, sagt er. Aber was ist eigentlich der Preis? Welche Auswirkungen hätte dieser Shutdown auf den Alltag? Darüber spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin in Washington, mit Doris Simon. Doris, wie wahrscheinlich ist es denn, fangen wir damit mal an, dass es in den USA morgen wirklich zum Shutdown kommt?
Also, es sieht ganz danach aus. Die Hoffnung schwindet wirklich mit jeder Minute. Wir haben, glaube ich, noch 37 Stunden. Es gibt einfach ein paar in der republikanischen Fraktion im Abgeordnetenhaus, die selbst mit einer Übergangsfinanzierung, die jetzt ihr eigener Parlamentsvorsitzender in letzter Minute aus der Tasche gezaubert hat, nicht einverstanden sind, obwohl diese Übergangsfinanzierung bis November, dann hätte man Zeit, einen richtigen Haushalt eben in Ruhe sich zu einigen, wenn man denn will. Diese Übergangsfinanzierung würde ganz viele ihrer Ziele beinhalten, wie eben mehr Maßnahmen an der Grenze zu Mexiko und extrem tiefe Einschnitte, vor allem bei Sozialausgaben und im Katastrophenschutz. Aber sie wollen nicht, weil sie sagen, wir haben die Nase voll von Übergangslösungen, das machen wir jedes Jahr so. Wir wollen jetzt nur noch ein richtiges Budget und nichts anderes.
Und das wertest du als politischer Streit oder als irgendwie bockige Haltung zu sagen, so mit uns nicht, wir wollen was ganz anderes?
Das ist ziemlich fundamental. Wie gesagt, es geht um die republikanische Fraktion im Abgeordnetenhaus und seit den letzten Wahlen gibt es da eben radikale Mitglieder, radikal in der Richtung, dass sie tiefe, tiefe, tiefe Einschnitte machen, weil sie sagen, wir machen viel zu viel Schulden, wir müssen weit zurück. Und es gibt auch rechte Abgeordnete in dieser Fraktion, die zum Teil bei diesen Forderungen mitgehen. Eben, da spielen aber auch noch andere Dinge mit. Und diese Fraktion hat seit der Wahl von Kevin McCarthy zum Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, wir erinnern uns noch an die tagelange Prozedur mit X-Wahlgängen, die hat ihn in der Hand, weil es insgesamt nur eine kleine Mehrheit gibt der Republikaner und jederzeit jemand sagen kann, wir wollen deine Absetzung. Jeder kann das beantragen. Eine einzige Stimme reicht dafür. Und das führt dazu, dass dieser Vorsitzende total gefangen ist. Er kann keinen Kompromiss machen mit den Demokraten, die ja bereit wären, bei vielen mitzugehen, aber eben nicht bei diesen irrtiefen Einschnitten. Und deswegen bewegt sich hier seit Ewigkeiten nichts mehr. Und das betrifft nicht nur Demokraten, die sagen, ist ja total verrückt, was bei euch abläuft. Von crazy bis insane sprechen auch moderate Mitglieder der republikanischen Fraktion, zum Beispiel Mike Lawler, der sagte wörtlich, also manche meiner Kollegen, die sind einfach stuck on stupid. Auf
Some of my colleagues have frankly been stuck on stupid and refused to do what we were elected to do.
Die würden sich eben weigern, das zu tun, wozu sie gewählt werden, nämlich jedes Jahr einen Haushalt zu verabschieden.
Okay, wenn da einige stuck on stupid sind, was bedeutet es eigentlich für die Amerikanerinnen und Amerikaner im Alltag, wenn es denn wirklich so kommt, wenn der Shutdown da ist?
Also, was die Menge der Menschen angeht, sie werden in ganz vielen Behörden niemanden mehr erreichen. Wenn es irgendein Problem gibt, gibt es keinen anzusprechen. Denn was passiert ist, dass die Regierungsmitarbeiter in unbezahlten Urlaub geschickt werden oder, wie zum Beispiel Angehörige der Armee oder des FBI oder die Fluglotsen, die müssen weiter arbeiten, bekommen aber kein Gehalt und keinen Lohn dafür. Das heißt, ganz viele Services werden eingestellt. Das sind nicht nur die Nationalparks, von denen gesprochen werden, sondern wenn man irgendein Problem hat mit der Pension oder mit der staatlichen Krankenversicherung oder auch Gesundheitsbehörden, man wird keinen erreichen und eben nicht das erhalten, was man bis jetzt erhält. Und auf längere Sicht sind natürlich noch ganz andere Folgen da, weil zum Beispiel auch keine Daten mehr erhoben werden. Es wird keine Statistiken geben, wird man sagen, ja, was macht mir das aus? Aber bei den Berechnungen zum Beispiel von Inflation oder von anderen Sachen betrifft das auch die Menschen. Und zum Beispiel Hauseigentümer in Gegenden, die überflutet worden sind, bekommen jetzt, weil bestimmte Dienstleistungen nicht mehr erbracht werden, die nur die föderale Regierung, die Bundesregierung erbringen kann, bekommen jetzt keinen Ersatz bei ihren Häusern. Also das ist auf die Breite wirklich dramatisch. Und wie gesagt, die ganzen Angehörigen, FBI, Fluglotsen, Militär, bekommen kein Geld und müssen trotzdem arbeiten. Und viele von denen haben überhaupt keine Rücklagen. Das heißt, das ist eine existenzielle Frage.
Es sind noch ein paar Stunden, wie du gesagt hast, aber vermutlich wird es jetzt in den USA zu einem Shutdown kommen, was der genau für den Alltag der vielen Menschen dort bedeutet. Das hat uns Doris Simon, unsere Korrespondentin aus Washington, geschildert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In welchem Team seid ihr? Im Team Treppensteigen oder im Team Fahrstuhl? Ihr könnt noch mal überlegen. Wir sprechen nämlich über eine aktuelle Studie von Forschenden aus den USA, die sagt, wer regelmäßig die Treppe nutzt, senkt sein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und zwar 50 Stufen am Tag. Ich habe darüber heute mit dem Extremtreppenläufer Thomas Dold gesprochen, habe ihn unterwegs erwischt. Sein Rekord liegt übrigens bei 1576 Stufen in 10 Minuten und 7 Sekunden. Hochgelaufen ist er dafür das Empire State Building in New York. Ich wollte von ihm erstmal wissen, ganz privat, ob er immer Treppe läuft oder auch mal mit dem Aufzug fährt.
Ich nehme sehr gerne den Aufzug, nämlich zum Beispiel bei jedem Wettkampf nehme ich den Aufzug runter, da bin ich so platt, da ist das die einzige Möglichkeit und ich muss auch zugeben, ich habe ja Wirtschaftswissenschaften studiert, ich bin Ökonom und in einem Kaufhaus wegen 3 Stockwerken eine halbe Stunde nach der Treppe suchen. Das mache ich auch nicht.
Jetzt hast du uns beim Interview mal erzählt, dass du immer die Technik mit Geländer nimmst. Was heißt das nochmal genau?
Ich glaube, das ist auch eine gute Idee, wenn man mehr Kalorien verbrennen will und den ganzen Körper mit trainiert. Das heißt, man nimmt das Geländer in die Hand und zieht sich ganz aktiv auf der einen Seite hoch. Und wenn man am Podest ist, nimmt man die Hand und legt sie schon auf die andere Seite rüber, dass man sich dann quasi wie so an einem Anker um die 180 Grad Wende drumherum schwingen kann.
Aha, das heißt, die Hände ziehen sozusagen den Körper nach.
Ja, so in die Richtung. Also wenn man ganz dicke Oberarme hat, dann klappt das wahrscheinlich. Aber die Beine sollte man besser nochmal mitnehmen zum Rennen.
Jetzt gibt es ja diese Studie, die sagt, ist wirklich gesund und auch nachhaltig gesund, senkt im Endeffekt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Kannst du das auch bestätigen als Extremtreppenläufer oder sagst du, nee, ist schon verletzungsanfällig?
Also Herz-Kreislauf-Erkrankungen habe ich keine, aber ich bin sehr gesund. Also von dem her, zumindest in meiner eigenen Empirie über meinen Körper, stimmt die Studie. Ja. Aber was ich natürlich im Training erlebe, ist diese Fitness, die das Treppenlaufen einem schenkt. Und das ist, weil es kurz und intensiv ist, ist es für jeden machbar. Die Treppen sind überall verfügbar, ob es bei Bahnfahren ist, in öffentlichen Gebäuden, in privaten Häusern. Überall gibt es ständig Treppen, die man nehmen kann. Und ich glaube, wer das regelmäßig macht, der hat einfach durch den Alltag hindurch immer wieder so einen kleinen Trainingsreiz, vielleicht sogar ein bisschen höher, wenn man es intensiver geht, also immer 2 Stufen pro Schritt nimmt und sich wirklich hochzieht, da kann man noch ein bisschen intensiveren Reiz setzen. Und diese minimalen Trainingsreize hatte über den Tag, über die Woche und über die Jahre, da kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, dass das einen positiven Effekt auf die Gesundheit hat.
Und wie geht man es an? Also wie teilt man sich die Kraft auf der Treppe richtig ein?
Bei den öffentlichen Treppen ist das meistens ja kein Problem, weil die ja bloß 3 oder 5 Stockwerke sind. Das heißt einfach, naja, Augen zu und durch ist vielleicht auch keine so gute Idee. Aber einfach laufen und gucken, dass man es gut macht und dass man oben auch außer Puste ist. Wenn man Wettkämpfe rennt und dann zum Beispiel natürlich große mit 86 Stockwerken, 300 Höhenmeter, dann sollte man sich auf jeden Fall den Lauf gleichmäßig einteilen. Da gab es tatsächlich auch mal vor vielen Jahren eine Studie von ein paar Italienern an der Universität in Mailand. Wer beim Treppenlauf-Wettkampf vorne sein will, muss absolut konstant sein. Das ist wie beim Marathon. Hinten ist die Ente fett und besten konstant laufen.
1576 Stufen in 10 Minuten und 7 Sekunden. Das habe ich bei dir noch mitbekommen.
Das ist richtig. Das ist meine Bestzeit für das Empire State Building. Und das war die schnellste Zeit, die ich bei meinen 7 Siegen dort gelaufen bin.
Okay. Also müssen jetzt aber nicht alle Stufen für uns sein. Vielleicht reicht dann auch einfach mal der Gang ins erste Stockwerk. Haben wir wieder was gelernt. Thomas Dolz ist extrem Treppenläufer und hat uns ein bisschen was gesagt zu dieser Studie, die rausgekommen ist. Forschende aus den USA, die sagen, regelmäßig die Treppe nehmen, dann senkt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Thomas, auch wenn es sich angehört hat, als ob du Treppen läufst während des Gesprächs, du bist gesessen in einer Bankfiliale. Das muss fairerweise auch noch gesagt werden. Danke fürs Gespräch.
Ganz herzlichen Dank und schöne Grüße an alle, die heute und morgen noch Lust haben, ein paar Stufen extra zu nehmen.
Der Motivator. Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.